Wir beginnen ja heute an Pfingsten mit einer neuen Reihe. Und diese Reihe, die wird uns bis zum Sommer beschäftigen, würde ich mal so grob über den Daumen sagen. Sie trägt den Namen die begeisterte Gemeinde. Und heute wollen wir uns ansehen, wie damals der Heilige Geist in Erscheinung trat und was er bewirkte. In den weiteren Wochen werden wir dann auch die einzelnen Gaben uns genauer anschauen. Und ich hoffe sehr, dass Gott zu jedem Herzen hier spricht und dass wir uns begeistern lassen. Ihr wisst ja, dass jede kleinere und größere Stadt so ein Umspannwerk hat. Also wenn man so aus der Stadt rausfährt, dann sieht man das oftmals, das erkennt man so an den meist mit schweren Zäunen gesichert ist. Und da sind dann viele Schilder, die warnen dann vor Lebensgefahr und Hochspannung. Und dann gibt es immer den Elektrikerblitz da drauf und dann weiß man schon, wenn dann so die Strommasten da drin stehen mit den großen, dicken Kabeln, dass da eine Menge Volt eingezäunt sind. In diesem Bereich, da stehen dann auch viele, viele Transformatoren. Und in so einem Umspannwerk, da sind viele Tausend, vielleicht sogar Millionen von Volt gespeichert und so viel Strom, dass ein Haus kann das gar nicht gebrauchen. Deshalb gibt es ja diese Transformatoren, die diesen großen Stromberg in kleinere Stücke einteilen und herausgeben. Würden wir diese ganze Kraft, die in so ein Umspannwerk dort gespeichert hat, in unsere elektrischen Geräte oder so an unsere Steckdose kommen lassen, unsere ganzen elektrischen Geräte würden wahrscheinlich zerfetzen. Und durch diese Transformatoren ist es möglich, dass diese Strommenge klein gemacht wird und in gewissen Portionen an ein Haus abgegeben wird. Dann können wir unsere Fernseher, unsere Radios, unsere Computer benutzen, ohne dass sie in Flammen aufgehen. Das wusstet ihr natürlich alle, was ein Umspannwerk ist, gell? Aber mit dem Heiligen Geist ist es ganz ähnlich. Er nimmt die volle Größe und Macht des lebendigen Gottes, die jeden von uns, wenn sie uns in seiner vollen Macht treffen würde, zerfetzen würde. Wie ein Transformator teilt er sie in kleine Einheiten auf, so dass sie für uns passen. Und Menschen, die an diesen Gott glauben, werden durch das Wirken des Heiligen Geistes funktionieren so, wie Gott es will. Und an Pfingsten haben wir so eine Art Musterbeispiel, wie der Heilige Geist wirkt. Und es ist das Schlüsselereignis, wie Gemeinde entstanden ist und wie die Jünger sich entwickelten und wie die gute Nachricht sich ausgebreitet hat. Wir haben gelesen, dass die Jünger alle zusammen, oder Julchen hat es vorgelesen, wie die Jünger alle zusammen in dem Haus in Jerusalem waren. Und dann kam ein mächtiges Brausen, ein gewaltiger Wind, und der erfüllte dieses Haus. Und dann hatten die Jünger plötzlich Zungen aus Feuer über ihren Köpfen. Und die fingen an, in Zungen zu predigen, wie der Geist es ihnen eingab. Wir können uns nur vorstellen, dass es kein normaler Tag war. Genauer gesagt, das ist nur einmal in der ganzen Weltgeschichte passiert, dieser Tag Pfingsten. Das hat sich nie wieder wiederholt. Und als damals Jesus in Kapitel 1 in der Apostelgeschichte, übrigens dürft ihr auch gerne immer mitlesen, in Apostelgeschichte 2 sind wir heute, könnt ihr den Finger immer drin lassen, mitlesen. Als damals in Kapitel 1 Jesus damals gegangen ist, zum Himmel aufgefahren ist, hat er seinen Jüngern noch gesagt, ihr sollt so lange in Jerusalem bleiben, bis ich euch den Heiligen Geist schicke und ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Und genau das passierte dann an Pfingsten. Deshalb können wir davon ausgehen, dass im Heiligen Geist getauft und mit dem Heiligen Geist erfüllt das Gleiche meint. Da Jerusalem an diesem Tag voll war mit Tausenden von Menschen aus allen umliegenden Ländern, die zu diesem Pfingstfest zusammenkamen, hatte Gott den Moment genau richtig gewählt. Angelockt durch das laute Brausen liefen die Menschen zu dem Haus, wo diese Jünger waren. Es wird jetzt nicht gesagt, ob das irgendwie im Haus war oder ob da alles offen gewesen ist, aber ich gehe mal davon aus, weil sonst könnten diese Tausende von Menschen das alles gar nicht sehen, dass die Jünger diese ganzen Flammenzungen auf ihren Köpfen da hatten. Und die Jünger, die hatten eben diese Flammen, diese Feuerzungen auf ihren Köpfen und das war dieser sichtbare Beweis, dass der Heilige Geist da war. Erst der Wind, dann das Feuer und dann sprachen sie auch noch in all diesen fremden Sprachen. Alle auf einmal. Jeder in einer anderen Sprache. Und wir haben gelesen, dass da ganz viele Ausländer gewesen sind. Und die haben plötzlich ihre eigene Sprache gehört. Und das ist der dritte Beweis, dass der Heilige Geist da war. Und die Reaktion von manchen der Zuhörer war wie heute auch, wenn wir von Wundern erzählen. Die sind doch alle betrunken. Die sind doch alle voller süßer Wein. Ich habe vor kurzem einem jungen Mann versucht zu erzählen von dem Wunder, das wir erlebt hatten. Und seine Reaktion war wie die Leute damals. Weißt du, das war in der Praxis, da habe ich einem jungen Mann erzählt von dem Wunder, das wir erlebt haben. Und er hatte als einzige Reaktion, das kann ich einfach nicht glauben. Da muss es eine andere Erklärung dafür geben. Und wer nicht glauben kann oder nicht glauben will, wird immer nach einem Grund suchen, um nicht an Gottes Existenz zu glauben. Und damals war es der süße Wein. Doch die Menschen, die gingen nicht weiter, sondern die blieben stehen und hörten den Jüngern weiter zu. Sie waren angelockt durch die Sprache, durch ihre Sprache, die sie verstanden, und durch das Phänomen, dass die Jünger diese Sprachen unmöglich beherrschen konnten. Und wir Christen, wir machen uns ja immer wieder Gedanken, wie wir Menschen erreichen können. Und mein spontaner Gedanke war bei diesem Vers, als ich den gelesen habe, sprechen wir eigentlich die Sprache der Menschen um uns herum? Sprechen wir deren ihre Sprache? Wenn nicht, warum beten wir nicht, dass wir herausfinden, welche Sprache das wäre? Bevor Kerstin und ich geheiratet haben, haben wir dieses Buch gelesen, diese fünf Sprachen der Liebe. Und dieses Buch besagt, dass jeder Mensch einen Liebestank, so einen emotionalen Tank hat, der nur dadurch gefüllt werden kann, wenn der Partner diese Liebessprache spricht, die den Tank des Partners füllt. Und so denke ich auch, was könnte denn die Sprache sein, die wir sprechen müssen, damit Menschen die Sprache der frohen Botschaft verstehen? Und ich denke, dass es vielleicht nicht mal eine auditive Sprache sein muss, damit Menschen die Sprache der frohen Botschaft verstehen können. Auf alle Fälle, in diesen verschiedenen Sprachen hören die Einwohner Jerusalems von den großen Taten Gottes, also ganz direkt und ohne Umschweife. Und während sie sich darüber wundern, ergreift Petrus nun das Wort. Und dieser Petrus ist auch voll von Heiligem Geist, spricht von nun an nicht mehr in Zungen, denn alle Menschen um ihn herum verstehen nun, was er sagt. Ich frage euch, ist das nicht auch ein Wunder? Zuerst sprechen sie viele verschiedene Sprachen, um die Menschen anzulocken. Und dann spricht Petrus eine Sprache, wahrscheinlich Hebräisch oder Aramäisch. Und alle Ausländer und Einheimischen verstehen ihn. Das ist doch auch ein Wirken des Heiligen Geistes. Und zum Zweiten, wir kennen Petrus, wir kennen ihn damals im Garten Gethsemane als Feigling, als Drückeberger. Und durch die Erfüllung mit dem Geist erhebt er nun das Wort vor Tausenden. Er spricht vor Tausenden von Menschen. Und diesen Mut hat ebenfalls der Geist bewirkt. Und Petrus predigt frei raus. Er bezeugt, dass dieses im Alten Testament schon vorhergesagt worden ist, nämlich in Joel 3, dass es in den letzten Tagen diese Ausgießung des Heiligen Geistes geben wird. Und das heißt, die Juden wussten schon von diesem Geschehnis. Aber Petrus geht noch weiter und erzählt von Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. In Vers 23 sagt er ihnen, auf den Kopf zu denselben habt ihr genommen, und durch die Hände der Römer, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ans Kreuz genagelt und umgebracht. Ihr wart das. Ihr meine Zuhörer. Und er spricht ganz offen weiter und endet in Vers 38 mit den Worten, es besteht also kein Zweifel daran und ganz Israel soll es wissen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Retter gemacht. Und als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir denn tun? Kehrt um zu Gott, fordert Petrus sie auf. Jeder soll sich auf den Namen von Jesus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und jetzt möchte ich hier mal eine kleine Pause machen. Ich weiß nicht, ob das für alle unter uns irgendwelche alten Kamellen sind oder andere ab hier schon irgendwie Neuland betreten. Wenn du dich fragen solltest, das mit dem Heiligen Geist, das klingt ja ganz faszinierend, dann fragst du dich, wie kann ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Dann möchte ich dir da helfen. Weil Petrus sagt zwei Dinge. Er sagt, bekehr dich, also kehre um. Dann sagt er zum Zweiten, lass dich taufen. Du musst eine lebensverändernde Entscheidung für Jesus in deinem Herzen und daraufhin in deinem Leben treffen. Bekehren heißt umkehren von deinem alten Leben. Bring deine Sünde vor ihn und bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Und da braucht man lieber nicht zu lau sein, denn der Heilige Geist kehrt in kein Herz ein, das nur lauwarm schlägt. In dem Punkt der Bekehrung darfst du richtig radikal sein. Da darfst du mal richtig radikal werden. Erst wenn du Jesus auf den Thron deines gesamten Lebens gestellt hast und dich daraufhin auch taufen lässt, dann bekommst du den Heiligen Geist, so sagt es Petrus. Jetzt bist du vielleicht schon getauft, ob hier in unserer Gemeinde oder vielleicht von irgendwo anders her, und du hast das Gefühl, dass du trotzdem nie den Heiligen Geist hattest und ihn noch nicht in deinem Leben gespürt hast, dann geh bitte zurück zu Punkt 1. Vielleicht bist du ja wirklich nicht bekehrt. Vielleicht warst du nie bekehrt gewesen. Und entschuldige, wenn ich das so deutlich sage, aber Petrus nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Prüfe, ob deine Bekehrung echt ist. Und ob sie wahr ist. Wir wissen, dass Jesus einmal sagt, es gibt viele, die Herr, Herr zu mir sagen. Und ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Und woran du erkennen kannst, dass du den Heiligen Geist hast, das kannst du in Galater 5 nachlesen. Da gibt es eine ganze Liste, die über die Früchte des Geistes spricht. Die werden dann in deinem Leben sichtbar werden. Und wenn du aber den Heiligen Geist bekommen hast und du ihn dann nicht mehr spürst, dann frag dich, ob es Sünde oder Unversöhnlichkeit in deinem Leben gibt. Der Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er wird dich nicht verlassen, aber wenn es schmutzig in deinem Leben zugeht, dann zieht er sich zurück. So sagt die Bibel, dass wir uns immer wieder unsere Sünden bewusst werden müssen, sie vor den Thron bringen und reine machen. Er ist treu und gerecht und wird sie uns vergeben. Dann wird der Heilige Geist auch wieder spürbar werden. Aber das ist mir wichtig. Petrus sagt, die Voraussetzung für den Heiligen Geist, dass er in dein Leben kommt, ist, bekehr dich und lass dich taufen. Und das muss echt sein und nichts Vorgespieltes. Und daraufhin sagt Petrus in Vers 40, er macht nochmal Nachdruck, Petrus sprach noch lange mit ihnen, forderte sie eindringlich auf, lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Daraufhin nahmen viele Zuhörer diese Botschaft Jesus an und ließen sich taufen. 3000 werden an diesem Tag der Gemeinde zugetan, und das hat der Heilige Geist bewirkt. Einfach mal so. Einfach mal so. Und so ab jetzt wird es nämlich interessant. Die erste Gemeinde ist so entstanden. Und wir sehen, dass die erste Gemeinde durch eine Massenevangelisation entstanden ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da kamen Massen zum Glauben. Und weiterhin denke ich, wenn die erste Gemeinde durch eine Massenevangelisation entstand, dann ist doch auch die Aufgabe der Gemeinde, die Massen zu evangelisieren. Das ist nun mal unser Auftrag. Die Kirche macht das nämlich nicht. Die Kirche hat überhaupt aufgehört zu evangelisieren. Und wir sehen die Auswirkungen des Heiligen Geistes ganz deutlich. Der Heilige Geist kam, Menschen wurden angelockt und in ihrem Herzen tief getroffen, dass sie sich bekehrten und taufen ließen. Petrus und die anderen ließen sich nur als Werkzeuge gebrauchen, aber sie waren bereit, sich gebrauchen zu lassen. Und weiter sehen wir, dass die Menschen nicht nur durch die Zungenrede zum Glauben kamen, denn die hatte schon da aufgehört, als Petrus mit seiner Predigt anfing. Sondern der Geist wirkte durch die klare Botschaft in den Herzen der Zuhörer. Diese Botschaft war glasklar und durchbohrte die Herzen wie so ein Schwert. Und jetzt ist meine Frage, ist deine Botschaft klar? Wenn du von Jesus sprichst, eierst du da rum? Oder bringst du es auf den Punkt? Oder lässt du entscheidende Dinge weg? Ich meine, ich finde es auch nicht reizvoll, wenn jemand auf mich zukommt und mir sagt, dass ich in die Hölle komme, nachdem er sich mir vorgestellt hat. So meine ich das nicht. Da ist natürlich Feingefühl und Liebe gefragt. Aber wir können ja von uns erzählen. Das ist sowieso immer das Beste, wenn ich davon erzähle, wie Jesus mein Leben berührt hat. Wenn ich davon erzähle, wie ich vorher war und wie ich durch Jesus verändert wurde. Aber die Botschaft muss klar sein. Ich meine nicht das, was du sagst, ist wichtig, sondern auch wie du lebst, ist eine klare Botschaft. Du kannst nicht erwarten, dass das, was du sagst und wie du in Wirklichkeit lebst, irgendjemanden näher zu Gott bringst, wenn es nicht zusammenpasst. Du kannst in Engelszungen sprechen, die tollsten Argumente für Gott haben. Sie werden immer wieder entkräftet werden, wenn sie mit deinem Leben nicht übereinstimmen. Wie soll da der Geist wirken? wenn das, was du sagst und das, was du lebst, wenn es unterschiedliche Dinge sind. Also deine Botschaft muss klar sein in dem, was du sagst und wie du deine Botschaft lebst. Und wir werden uns noch ausführlich in den kommenden Wochen mit den Versen 42 bis 47 beschäftigen, wo es heißt, wie die erste Gemeinde nun miteinander umging und wie sie als Christen lebten. Aber es gibt im Vers 42 ein kleines Wort, das mich nicht mehr loslässt. Seitdem ich es gelesen habe. Und ich habe es einmal in verschiedenen Übersetzungen hier reinkopiert. Und ich weiß nicht, ob ihr das gut lesen könnt, aber ich habe hier links die Lutherbibel, dann die Elberfelder Bibel, dann die Gute Nachricht und dann die englische Übersetzung, die NIV, da reinkopiert. Und da heißt es nämlich, der Vers 42 bei Luther, sie blieben aber alle beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Da gibt es dieses kleine Wort beständig hier. So sagt Luther dazu. Die Elberfelder sagt, sie verharrten. Die Gute Nachricht, also das Wort verharren, benutzen wir ja heute auch nicht mehr so, klingt so ein bisschen hart. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Zeichen unserer Gesellschaft, dass wir zu viel abgelenkt sind, dass wir nicht mehr verharren können in irgendwas. Die Hoffnung für alle, sagt sie, alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Gefällt mir auch gut, diese Übersetzung, diese Formulierung. Aber ich sage euch, am meisten hat mich diese englische Übersetzung fasziniert, wo es heißt, they devoted themselves. They devoted themselves. Das bedeutet, etwas absolut hingegeben zu machen. Sich einer Sache zu verschreiben. Und ich finde, das trifft die erste Gemeinde am besten. Sie waren hingebungsvoll. Sie waren ergeben. Sie haben sich der Sache verschrieben und sie waren eifrig. They devoted themselves. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Beschreibung für das, wie man für eine Gemeinde empfinden kann. Das kommt bei Luther nicht so raus. Sie waren der Gemeinde hingegeben. Sie liebten ihre Gemeinde. Die Urgemeinde war entbrannt für das, was der Heilige Geist da tat. Für die Lehre der Apostel, für die Gemeinschaft untereinander, für das gemeinsame Brotbrechen, für das gemeinsame Gebet. Und jeder war immer noch erfüllt mit Ehrfurcht und viele Wunder geschahen unter ihnen und die Apostel taten viel Übernatürliches an den Kranken und Gebrechlichen. Sie teilten ihren Besitz untereinander, gaben jedem so viel, wie viel sie brauchten. Jeder Tag versammelten sie sich in der Gemeinde und ihren Häusern, brachen gemeinsam das Brot, beteten und jubelten mit reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte weitere Menschen zu, die gerettet wurden. Bist du ein ganz hingegebener Mensch in deiner Gemeinde? Beim Lesen dieses Abschnittes, das schneidet mir manchmal ins Herz, wenn ich das lese. Da gab es also eine Gemeinschaft, die war so absolut hingegeben zu Gott und ihrer Gemeinde. Und sie beteten mutige Gebete. Und Gott beantwortete diese mutigen Gebete, weil er barmherzig ist und sich daran erfreute, zu sehen, wie sehr seine Kinder ihm vertrauten. Sie waren hingegeben. Und ihr wisst, ihr Menschen in dieser Gemeinde, die gingen mit so einer Liebe untereinander um, dass sich gegenseitig Bruder und Schwester sich nennen konnten. Sie nahmen gemeinsam das Abendmahl mit einem reinen Herzen, das so viel bedeutet, dass sie voreinander die Masken abnahmen. Da gab es kein "Ich bin besser als du" oder "Ich bin frommer oder geistlicher als die oder der". Sie zeigten sich gegenseitig ihre Fehler und ihre Schwachseiten, ihre Schwachstellen. Keiner erhob sich über den anderen. Die waren einfach echt miteinander und untereinander. Und die hatten Freude daran, authentisch zu sein. Sie entdeckten ihre Geistesgaben und sie dienten einander. Sie evangelisierten, obwohl sie damit ihr Leben riskierten, denn Christen wurden verfolgt zu der damaligen Zeit. Und Gott ehrte ihren Eifer und führte täglich Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und jetzt frage ich euch, etwas, was Menschen, die Gemeinde lieben, tief bewegt. Warum kann solch eine Gemeinde heute nicht existieren? Warum? Warum könnte solch eine Gemeinde heute nicht existieren? Menschen, die ein brennendes Herz für Gemeinde haben, wünschen sich so eine Gemeinde. Warum könnte so eine Gemeinde nicht auch heute existieren? Oder doch? Schlägt dein Herz vielleicht auch für so eine Gemeinde? Und da liegt eine klare Botschaft drin begraben. Wenn du so eine Gemeinde bist, dann hast du eine Botschaft nach außen. Und das ist, was ich vorhin angedeutet habe. Es gibt eine Sprache, die nicht hörbar ist, sondern sichtbar und spürbar. Und das sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Das hat auch auf das Volk um sie herum gewirkt. Denn im Vers 47 heißt es, sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Die Botschaft war dem Volk um sie herum so deutlich, sie lebten einfach einen guten und authentischen Glauben. Und es färbte auf die Menschen um sie herum ab. Der Geist war unter ihnen und wirkte weiterhin täglich. Es heißt nicht, dass alle um sie herum gläubig geworden sind. Denn die Entscheidung muss jeder selber treffen. Aber das Volk hatte großen Respekt vor dieser Gemeinde. Es war bekannt. Es hatte einen enormen Ruf. Und die Botschaft dieser Gemeinde war sichtbar und spürbar. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir tatsächlich den Geist Gottes in unserem Leben zuallererst wirken lassen, werden wir diese oder ähnliche Auswirkungen spüren. Wenn wir zu einer Gemeinde werden wollen wie die erste Gemeinde, werden wir auch hier die Auswirkungen des Heiligen Geistes spüren. Und da bitte ich euch, dass wir da keine Angst davor haben, sondern dass wir uns vielleicht sogar darauf freuen, wenn wir die Auswirkungen des Heiligen Geistes spüren und sehen werden. Und ich wünsche mir diese hingebungsvolle, diese Leidenschaft für unsere Gemeinde. Ich wünsche es mir für diese Gemeinde und für unsere Stadt um uns herum. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Warum sollte es nicht heute so eine Gemeinde noch geben, Herr Jesus? Ich bin mir sicher, du möchtest, dass unsere Stadt erfüllt ist mit solchen Gemeinden. Ich bin mir sicher, dass du möchtest, dass unser Land erfüllt ist mit solchen Gemeinden. Gemeinden, wo Menschen hingegeben sind, wo Menschen sich dir verschrieben haben und eine Liebe für ihre Gemeinde haben. Und Herr, ich bin mir sicher, dass das Volk um unsere Gemeinde herum es spüren wird und es sehen wird, wenn wir echt sind. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du wirken möchtest und ich danke dir, dass du hier bist und dass du zu den Herzen sprichst. Rühre du in unseren Herzen und lass uns nicht mehr los. Verändere uns und wirke. Wirke in uns und wirke in unsere Gemeinde. Und lass das diese Serie über dich, über deine Gaben, wirklich was verändert in uns. Amen.